Okay, dann möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer vierten Folge, denn es hat mich gerade nochmal daran erinnert, von der Edothek begrüßen. Und ja, heute sind natürlich wieder Dennis und ich dabei, aber wir haben auch wieder einen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Friederike von Groß. Ich bin Geschäftsführerin der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, kurz GMK. Ja, soll ich ein bisschen was zu mir erzählen?
Gerne, ja.
Ich habe Medienpädagogik studiert in Bielefeld, schon ein Weilchen her. Ich habe sogar Dieter Barke noch live im Hörsaal erlebt. Daran kann man jetzt errechnen, wie alt ich bin. Ich habe dann, glaube ich, sogar im Jahr 2000 mal ein Praktikum bei der GMK gemacht und habe da so die ersten Berührungspunkte bekommen und oder gehabt und bin seit 2004 auch Mitglied in der GMK, weil wir, wenn man dann in Bielefeld ist und in Bielefeld studiert, dann ja, ist Medienpädagogik so das Ding und dann lernt man die Netzwerke schnell kennen und das war sehr hilfreich und seit 2004 war ich dann auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bielefeld und habe dort auch promoviert in den Bereichen Jugendforschung und Medienpädagogik und ja, seit April 2016 bin ich Geschäftsführerin bei der GMK und dort im Prinzip durch meine Rolle allein schon in eigentlich fast alle Projekte eingebunden, natürlich mehr oder minder intensiv, das kommt immer auf das Projekt drauf an und ich arbeite halt sehr eng mit dem Vorstand zusammen und dort entwickeln wir gemeinsam Dinge und ja, das ist halt erstmal ganz grob.
Super, super spannend. Die Leute werden sich natürlich da draußen fragen, was ist die GMK denn überhaupt? Ich glaube, das ist für die Bibliothekswelt, glaube ich, sehr interessant, weil ich weiß, dass das viele so vom Wort her auch gar nicht kennen.
Genau, die GMK, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, ein etwas langer Titel. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, gegründet 1984. Wir sind Bundes- und Fachverband für Medienpädagogik und Medienbildung und damit quasi die Heimat aller MedienpädagogInnen und auch aller anderen, die sich für Medienbildung interessieren, für Medienpädagogik, Medienwissenschaft oder Medienkulturen. Wir haben ungefähr 1000 Mitglieder, haben 15 Fachgruppen und 15 Landesgruppen. Dort engagieren sich unsere Mitglieder, unterstützt durch die Geschäftsstelle, machen auch eigene kleine Veranstaltungen, organisieren sich über SprecherInnen, stellen auch eigene Dinge auf die Beine, vernetzen sich in den Regionen oder auch themenspezifisch. Genau, das ist so unsere Verbandsarbeit. Unsere 1000 Mitglieder oder rund 1000 Mitglieder, die splitten sich auf in zum Beispiel freie MedienpädagogInnen und Angestellte von Menschen, die in Universitäten arbeiten, die in der Praxis arbeiten. Also das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir Theorie und Praxis miteinander vernetzen bei uns. Wir haben rund 80 Institutionen, die bei uns Mitglieder sind, aber auch halt viele Einzelpersonen, darunter auch viele ProfessorInnen oder andere Menschen, die an der Universität arbeiten. Genau, bei uns kann eigentlich jeder Mitglied werden. Darüber kann man sich auf unserer Homepage erkundigen. Vorteil an der Mitgliedschaft ist eigentlich, dass man ja sich vernetzt, dass man eingebunden wird in Tagungen, Fachveranstaltungen, die wir machen. Wir informieren mit Workshops, wir richten den Dieter Barke-Preis zum Beispiel aus mit dem Bundesministerium. Darüber können wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was.
Genau, machen wir auch noch, genau.
Wir veranstalten das Forum Kommunikationskultur, das ist unsere große Jahrestagung. Wir haben verschiedene Projekte in Ostwestfalen, also in Nordrhein-Westfalen. Wir geben zusammen mit verschiedenen anderen Institutionen den Medius heraus. Also damit unterstützen wir junge WissenschaftlerInnen, die Abschlussarbeiten im Bereich der Medienpädagogik bei uns einrichten können. Wir beraten Politik. Wir machen so viele Sachen.
Das stimmt, ja, das ist sehr viel, was ihr macht. Ich bin ja auch selber seit 2015 Mitglied, nee, nicht ganz, 2017, glaube ich, 17 Mitglied oder so. Also noch während meines Studiums bin ich dann eingestiegen. War dann lange Zeit in der Sachsen-Anhalt in der Landesgruppe so ein bisschen aktiv mit. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange bist du, Lukas, dabei ungefähr?
Ja, ich überlege gerade. Also ich bin auch auf jeden Fall zum Studium schon eingetreten. Also es ist ja auch für Studierende nochmal, glaube ich, der Jahresbeitrag ein bisschen günstiger. Ganz schön. Und für mich war es tatsächlich auch ein Sprungbrett zu meinem jetzigen Job, weil die Ausschreibung über den Newsletter gekommen ist. Deswegen auch ganz toll. Genau, jetzt haben wir schon ganz viel auch über Projekte der GMK gesprochen. Also Friederike, du hast gerade schon ganz, ganz viel angesprochen. Das war nämlich eigentlich auch schon unser nächster Punkt, dass wir einmal darüber reden, was macht die GMK eigentlich alles? Und das ist tatsächlich ganz, ganz schön viel und auch in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Da können wir gerne als nächstes mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, soll ich einfach anfangen oder
wollen wir gerne. Was Bestimmtes? Also es gibt ja zum Beispiel, ihr seid ja auch selber medienpädagogisch aktiv mit einem Team, was auch Projekte durchführt. Wie kam es denn dazu?
Genau, also das GMKM-Team ist ein Coaching-Projekt. Die führen Praxisaktionen mit Kindern und Jugendlichen durch in Jugendzentren, hier in Ostwestfalen, Lippe und im Münsterland. Allerdings ist die medienpädagogische Aktion vor Ort gar nicht unbedingt das zentrale oder der zentrale Aspekt, sondern das Coaching, also die begleiten Institutionen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, also Jugendzentren etc., die sich auf den Weg begeben wollen, medienpädagogisch zu arbeiten. Die treten dann den Austausch mit den Institutionen, das ist für die Institutionen auch kostenlos. Dann wird überlegt, mit welchem Thema können wir irgendwie ansetzen, was interessiert eure Kinder und Jugendlichen. Und dann wird das durchgeführt in den Einrichtungen und es ist wichtig, dass immer mindestens ein oder zwei MitarbeiterInnen der Einrichtungen vor Ort sind, sich das mit anschauen und so Impulse bekommen. Wie kann ich medienpädagogisch arbeiten mit Kindern und Jugendlichen? Wo kann ich ansetzen? Also das ist so dieser Impuls, der da gegeben wird. Das sind in der Regel niederschwellige medienpraktische Methoden, um so einen ersten Input, so einen ersten Einstieg in das medienpädagogische Arbeiten zu bekommen.
Vielleicht
sehr schön.
Willst du, Lukas, das weitermachen? Ich glaube, Digitalcheck NRW ist, glaube ich, eher deine Baustelle als meine.
Stimmt. Ich hätte jetzt gerade noch mal über das GMKM-Team kurz gerne gesprochen, weil was ich nämlich vielleicht da noch gerne erwähne, ist da die Games On, die ja eine der Projekte, die auch durch das M-Team quasi ins Leben gerufen wurde. Das, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das jetzt schon in Bielefeld und Paderborn? 7, 8 Jahre, ist auf jeden Fall schon relativ lang. Das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die einmal jährlich in den Stadtbibliotheken stattfindet, wo halt ganz viele dann auch pädagogische Institute sich zusammentreffen und so einen Medientag gestalten. Und wir haben da in Minden vor 3 Jahren, glaube ich, auch dann sind damit eingestiegen und ist eigentlich eine total schöne Sache, gerade weil man sich dann ganz toll dadurch dann vernetzen kann und ja, das oder Medienaktiv OWL ist so ein bisschen ja der Dach darüber, der dann dafür sorgt, dass wir uns auch regelmäßig irgendwie austauschen können. Und da freue ich mich auch, wenn das in Zukunft noch weitergeht, weil das ist eine ganz tolle Sache.
Genau, dieses Netzwerk Medienaktiv OWL wird durch die GMK, also durch das M-Team betreut. Und das ist genau, wie du gesagt hast, ein wirklich tolles Netzwerk zum Austausch hier für die Region, wo sich viele Institutionen zusammenfinden, die halt, also Kinder- und Jugendeinrichtungen zum Beispiel, aber auch die Bibliotheken. In Bielefeld ist auch noch der Verbraucherschutz zum Beispiel, die Verbraucherzentrale mit dabei. Und wir organisieren dann immer gemeinsam mit dem Netzwerk diesen Medientag, diese Games On. Und das war sogar eins der wirklich auch wenigen Aktionen, die wir dieses Jahr mit Kindern und Jugendlichen vor Ort tatsächlich auch durchführen konnten. Das Timing war dafür ganz gut. Wir hatten es eigentlich im Frühjahr geplant. Es ist eigentlich immer so im Mai. Das wurde dann abgesagt. Und dann haben wir zum Glück einen ganz guten Slot gefunden, wo man natürlich unter Einbehalt der Hygiene- und Abstandsregeln, aber mit den Kindern in den Bibliotheken tatsächlich auch arbeiten konnten. Und die waren, glaube ich, die Kinder, die da waren, habe ich gehört, so als Feedback von den 3 Einrichtungen, waren total begeistert, dass sie endlich mal wieder medienpraktisch in so einer Aktion auch was machen konnten und was gestalten konnten. Also das Feedback war da sehr gut. Und das ist normalerweise, ist das für die Kinder und Jugendlichen, die dann an dem Tag in die Bibliothek kommen. Dieses Jahr war das natürlich mit Voranmeldung und so weiter. Aber es hat trotzdem gut funktioniert und da waren wir sehr froh. Und dieses Netzwerk ist zum einen zum Austausch da und wir organisieren auch immer noch so kleine Fortbildungsseminare. Wir gucken, was das Netzwerk gerade interessiert, zu welchem Thema möchte man sich austauschen und gemeinsam arbeiten. Und das ist wirklich eine schöne Sache, genau.
Das denke ich auch, also oder finde ich auch auf jeden Fall. Das ist immer hier auch sehr gut angekommen und ganz schön, da auch zu sehen, was eigentlich, wer alles medienpädagogisch auch arbeitet irgendwie. Genau.
Genau, also
gut.
Das habe ich natürlich bei mir in MV nicht, aber, aber das funktioniert trotzdem bei uns. Von daher. Und ihr macht ja auch den Küchentalk. Ich weiß, dass Christine da sehr, sehr, sehr aktiv ist und sehr, sehr oft moderiert. Ich habe das auch schon beim offenen Kanal Merseburg Querfurt gesehen, wo sie dann live dann dort war und dann das moderiert hat. Da habe ich auch lange Zeit selbst ja auch gearbeitet. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen mitverfolgt und teilweise ja auch wirklich in einem Küchenszenario. Wie kam es zu dieser Idee denn, die ihr da hattet?
Also das sind zwei verschiedene Veranstaltungen. Mhm. Wir haben einmal den Küchentalk, der ist zusammen mit der FSM. Mhm. Da moderieren immer Christine Nahr und Björn Schreiber. Da haben wir irgendwie überlegt, was wollen wir mit diesem Format. Ne? Wir haben gemeinsam überlegt, wir haben uns zusammengesetzt zu dritt damals mit dem Björn vor dem ersten und haben überlegt, was wollen wir damit. Ne? Und wir haben gesagt, wir wollen nicht irgendwas Steifes, wo man jetzt irgendwie einen Vortrag hält und dann ist da eine Keynote oder was weiß ich, sondern wir setzen uns zusammen und quatschen mal so, wie man halt miteinander redet, wenn man sich an einen Küchentisch setzt, in so einer ungezwungenen Atmosphäre. Und können aber auch durchaus kontrovers, aber auch offen miteinander sprechen. Und deswegen haben wir so dieses Küchenszenario und haben dann auch in der Deko wirklich immer diese Küchenutensilien da gehabt mit einem Glas Wein oder Wasser. Also damit man sich wirklich auch so ein bisschen diesem Feeling hingibt. Wir sitzen hier und quatschen. Und dann gibt es noch das Format Let's Talk About. Da hat auch Christine moderiert. Deswegen, das ist auch ähnlich. Also auch da treffen sich Leute, die miteinander gemeinsam über etwas reden. Der Unterschied ist, dass wir da sehr stark mit den Landes- und Fachgruppen zusammenarbeiten und das begleitet auch immer so ein bisschen thematisch das Forum Kommunikationskultur. Also wir hatten letztes Jahr Küchentalks, die im Prinzip das Thema vom letzten Jahr flankiert haben und dieses Jahr hatten wir wir hatten einen Let's Talk About dieses Jahr in Potsdam und ein Let's Talk About in Merseburg.
Genau.
Und da ist auch die Christine zuständig und der Horst Zuleski. Die beiden sind bei uns aus dem GMK-Vorstand und die betreuen das Format Let's Talk About. Wie gesagt, das flankiert so ein bisschen immer das Thema des Forums und soll das schon vorbereiten, so einmal auffächern. Und der Küchentalk, da haben wir jedes Mal ein anderes Thema. Das ist dann mit der FSM gemeinsam.
Okay, cool. Verfolge ich immer. Also ich versuche, wenn ich es zumindest schaffe, aber das ist immer sehr spannend, die Talks. Also kann man sich ja teilweise auch noch nachgucken. Also von daher kann ich sehr empfehlen, wenn man sich ein bisschen für medienpädagogische Themen interessiert, das kann man sich gerne mal anschauen.
Ja, genau, gerne noch. Also wir haben auf unserer Homepage von der GMK haben wir unter Veranstaltungen, wenn man da drauf drückt, dann tauchen da Let's Talk About und Küchentalk auf und da kann man sich die Aufzeichnung auch noch im Nachgang immer ansehen.
Genau.
Genau, schön. Jetzt, Dennis, hattest du eben schon mal kurz den Digitalcheck angesprochen und die dann wieder überworfen. Auch ein sehr spannendes Thema, vor allem, weil es auch ein sehr junges Thema für euch ist. Ihr seid ja erst dieses Jahr, ne, damit gestartet. Erst vor kurzem auch komplett quasi zumindest den Selbsttest komplettiert. Was hat es denn damit auf sich eigentlich?
Genau, also der Digitalcheck NRW ist ein Projekt der Landesregierung NRW und er ist dazu da, wie du eben, also du hast den Selbstcheck oder Selbsttest schon erwähnt. Mhm. Wir haben die ersten zwei Tests haben wir Ende Februar schon gelauncht und der komplette Test ist jetzt zum Tag der Medienkompetenz NRW online gegangen. Diese Testfelder, die orientieren sich an dem Medienkompetenzrahmen NRW, an diese sechs Felder, die es da bereits gibt. Wir haben das versucht anzupassen auf die Bedürfnisse von Erwachsenen, weil der Medienkompetenzrahmen sich ja eigentlich an Schulen und Schüler innen wendet. Und wir haben überlegt, was sind Themen, die für Erwachsene relevant sind. Die große Herausforderung, also der Digitalcheck NRW, richtet sich an alle BürgerInnen nach Beendigung der Schulpflicht. Also jeder kann auf die Seite gehen und kann die Tests durchführen, kann sich überlegen, welches Themenfeld möchte ich machen, kann alle hintereinander machen, wie man das gerne machen möchte. Der ist dafür da, um so eine erste Überprüfung zu machen, wo stehe ich. Und der richtet sich nicht gezielt an wirklich schon medienaffine Leute, sondern an, ich sag mal, den Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin. Trotzdem ist es eine sehr, sehr große Herausforderung. Also jeder Erwachsene hat ganz andere Bedürfnisse an seine eigene Medienkompetenz. Also der eine ist beruflich total fit da schon unterwegs, der andere hatte noch gar keine Berührungspunkte. Wir haben Menschen, die sind 40, wir haben Menschen, die sind 80 und die haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und das in diesem Test abzubilden, ist eigentlich die große Herausforderung. Wir werden den Test auch weiterentwickeln. Wir schauen, ob wir verschiedene Level auch noch einrichten können. Wir haben bis jetzt 2 Level. Aber damit wirklich alle Bedürfnisse von Menschen abzubilden, ist natürlich eine große Herausforderung. Aber so wie er jetzt ist, soll er erstmal so erste Reflexionsprozesse anregen, sich überhaupt, also dass man sich damit mal auseinandersetzt, welche Aspekte gehören alle zur Medienkompetenz, zu einem medienkompetenten Umgang mit Digitalität. Genau, und das eigentlich Schöne daran ist, dass wenn ich mein Testergebnis habe, dass ich dann direkt Fortbildung und Weiterbildung angezeigt bekomme. Also das ist eigentlich der Knackpunkt. Das heißt, ich sehe, wo habe ich vielleicht noch Lücken gehabt und dann bekomme ich gleich Vorschläge, wo ich mich digital weiterbilden kann. Also sowohl Veranstaltungen vor Ort, im Moment sind es vor allen Dingen Veranstaltungen online, also dann kriege ich vielleicht Webinare angezeigt und kann gucken, wo kann ich denn hier aufbauen und mich weiter auf meinen Weg machen, um noch medienkompetenter zu werden.
Genau, das ist ja im Endeffekt dann auch quasi ein Netzwerk von Institutionen oder auch Vereinen, die dann da irgendwie Fortbildungen und so anbieten, wenn man sich das nämlich mal anguckt. Also es sind ja überwiegend vor allem Volkshochschulen, die da als PartnerInnen mit aufgeführt werden, aber auch andere Institutionen, ein paar Bibliotheken sind auch mit drin. Und im Endeffekt kann sich ja fast jede Institution dann auch einfach melden, wenn die irgendwie medienpädagogische Fortbildung anbieten und da dann auch mit ihre Veranstaltung anbieten.
Genau, also das soll halt auch wachsen, wie du schon sagst, man kann über die Seite, da gibt es einen Bereich für AnbieterInnen, kann man sich melden, kann man sagen, wir möchten unsere Kurse, die wir haben, auch da eintragen und so wächst das Netzwerk dann.
Ja, andere Bundesländer gucken da immer sehr super drauf, weil sie es sehr, sehr spannend finden, was da in NRW passiert. Auch teilweise ein bisschen neidisch, soll ich mal sagen. Also ich weiß, dass einige Kollegen bei mir aus MV das sehr, sehr beobachten, was da so passiert. Auch es gibt ja bei uns sowas gar nicht, auch den Medienkompetenzrahmen zum Beispiel. Das gibt's hier in MV auch nicht so in der Form. Von daher ist das immer sehr, sehr spannend, was da so in NRW passiert ist. Kann ich mal so als Feedback sagen, weil die sind alle sehr, sehr neidisch, was das angeht. Ja, ihr bietet ja auch unter anderem Fortbildungen an. Ich habe selber mal eine Fortbildung vor 3 Jahren mal mitgemacht. Da ging es um Medienarbeit mit Geflüchteten. Schon ein bisschen her. Da habe ich auch so einige von euch dann auch kennengelernt gehabt. Das erste Mal überhaupt. Da bin ich extra nach Bielefeld gefahren, ins Haus Neuland, um da die Fortbildung mitzumachen. War sehr cool. Es war sehr, sehr spannend, mal mit anderen Pädagoginnen dann zusammenzukommen und sich dann mal über Medienarbeit mit Geflüchteten auszutauschen. Ihr macht ja sehr, sehr viele da in dem Bereich. Läuft da jetzt demnächst auch wieder was oder habt ihr noch weitere Sachen geplant?
Also wir bieten Fortbildung in verschiedenen Projekten an. Wir haben einmal Qualifizierungsseminare, die wir zum Beispiel durch die Förderung des MKFFI, also des Familienministeriums in Nordrhein-Westfalen anbieten. Da wird auch dieses Jahr noch was kommen. Ich kann noch nicht ganz sagen, was, aber das ist in Vorbereitung. Also da schießen wir kurz vor Jahresende noch Online-Fortbildungen raus. Dann haben wir im Projekt Medienpädagogik der Vielfalt schon sehr viele Webinare dieses Jahr gemacht. Das waren eigentlich natürlich Fortbildung vor Ort auch. Und wir haben das dann direkt, ich glaube, zum 1. April oder zum 30. März war das erste Online-Seminar dann. Wir haben dann ganz, ganz schnell umgestellt auf Online-Seminare und haben das dann auch auf die Corona-Situation angepasst, haben nochmal da auch unterstützt, wie man online Seminare anbieten kann, wie man sich online vernetzen kann und so weiter. Genau, das Medienpädagogik der Vielfalt ist ein Projekt, was sich im Prinzip an MultiplikatorInnen im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten und Hinzugezogenen richtet. Und die Qualifizierungsseminare, die wir sonst anbieten, die richten sich an alle möglichen Menschen, die medienpädagogisch interessiert sind. Dann haben wir natürlich immer ganz viele Workshops auch im Forum Kommunikationskultur, die wir da anbieten. Und wir haben immer noch unsere NRW-Fachtagung. Auch da sind im Nachmittagsbereich dann immer Workshops, die man machen kann. Also unsere Fachtagung NRW ist immer so aufgebaut, dass wir so Keynotes am Vormittag haben, eine Podiumsdiskussion, und am Nachmittag sind dann noch so praxisnahe Workshops, die man auch mitmachen kann.
Wie ist eure Erfahrung mit den Online-Seminaren? Bekommt ihr auch dann viele Leute, die teilnehmen, die sonst quasi nicht gekommen wären, weil sie so weit weg von Bielefeld zum Beispiel wohnen, oder?
Ja, also bei denen, die wir wirklich Ende März, Ende April gemacht haben, da war das auf jeden Fall ganz eindeutig so, weil das waren dann so wirklich mit in der medienpädagogischen Szene so die ersten Seminare, die man überhaupt machen konnte. Und da haben wir einfach sehr große Dankbarkeit gespürt. Da hatten ja auch viele wenig zu tun leider. Und da, da haben wir einen sehr, sehr großen, schnellen Zulauf gehabt, also bundesweit wirklich. Und bei der NRW-Fachtagung da natürlich auch, da haben wir sonst, sprechen wir vor allen Dingen das Publikum hier in der Nähe an. Und auch da hatten natürlich auch KollegInnen die Möglichkeit, die weiter weg wohnen. Also es mischt sich so. Wir haben schon so, ich sag mal, eine Art Stammpublikum, was gerne kommt, was einfach auch aufmerksam ist und immer mal wieder schaut, was wir so anbieten. Aber das ist schon auch, hat schon ein bisschen eine größere Range erreicht dann. Wir haben auch im Rahmen des Gamescom-Kongresses, dann haben wir immer dieses Fortbildungsprogramm Schule und Games, was sich an LehrerInnen richtet. Da haben wir im Rahmen des Kongresses, also dieses digitalen Gamescom-Kongresses, dieses Jahr, glaube ich, waren wir mit 8 Programmpunkten beteiligt. Auch da haben wir eine große Gruppe an jetzt Menschen und erreichen können, die sonst noch nicht jetzt so Stammgäste sind, ne, sage ich mal. Also das ist auch schön, dass man das darüber nochmal öffnen kann und auch nochmal mehr Menschen erreichen kann.
Wir waren ja gerade beim Forum Kommunikationskultur ja schon. Das findet ja dieses Jahr das erste Mal online statt, wegen der Corona-Situation. Ich war jetzt selber bisher zweimal dabei, einmal in Frankfurt und einmal in München. Also das gibt es schon ziemlich lange. Wie lange macht ihr das jetzt schon, das GMK-Forum?
Es ist das 37.
Boah, okay.
Also wow. Schon ein Weilchen. Genau, und eigentlich hätten wir dieses Jahr nach Bielefeld eingeladen. Also früher, bis vor 10 Jahren, fand jedes zweite Forum Kommunikationskultur tatsächlich in Bielefeld statt. Also vielleicht nochmal für alle, die GMK oder vielleicht auch Dieter Barke gar nicht so kennen. Also Dieter Barke war ja Professor an der Uni Bielefeld. Und er ist derjenige, der im Prinzip diesen Medienkompetenzbegriff in politische, gesellschaftliche Debatten und Diskurse eingebracht hat. Und er ist halt Gründer und Gründungsmitglied der GMK und war bis zu seinem Tod auch erster Vorsitzender oder Vorsitzender der GMK. Deswegen sitzt die GMK überhaupt in Bielefeld. Also, weil viele fragen haben, wie sitzt sie nicht in Berlin oder sonst wo andere Bundesverbände sitzen. Aber das hat halt eine Historie und diese Anbindung an Dieter Barke. Und deswegen hat das Forum Kommunikationskultur bis vor 10 Jahren auch jedes zweite Jahr hier in Bielefeld stattgefunden. Und erst ab dann haben wir angefangen, also wir sind immer schon auch in andere Bundesländer gegangen, aber wir waren dann sehr viel in der Region oder immer in anderen Bundesländern unterwegs oder in anderen Städten. Und eigentlich waren wir vom Team hier sehr froh, dass wir mal wieder nach Bielefeld einladen konnten. Auch viele schon langjährige Mitglieder haben gesagt, ach wie schön, dass wir mal endlich mal wieder nach Bielefeld kommen können. Und wir sind ganz traurig, dass es nicht klappt. Aber wir machen das Beste draus. Wir sind froh, dass alle FörderInnen, Vorförderer so flexibel waren und uns das, also auch da keine Steine in den Weg gelegt haben, dass wir das Forum digital stattfinden lassen können. Und naja, wir laden halt virtuell nach Bielefeld ein. aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben uns diese Herausforderung gestellt. Also es ist sehr arbeitsintensiv, in diese Umsetzung in so ein digitales Format. Aber zum Beispiel ein Benefit ist, so wie bei den Workshops auch, es können viel mehr Menschen eigentlich teilnehmen. Ne? Also sonst war das natürlich immer mit einer Anreise verbunden, mit einer Hotelübernachtung. Und das ist auch nicht für alle immer so einfach möglich. Ist ja auch mit finanziellen Aspekten hängt das zusammen. Und wir haben sonst immer um die 12 Workshops, die wir anbieten können im Rahmen des Forums. Und diesmal haben wir 24. Also das ist natürlich super, weil das können wir, kriegen wir sonst gar nicht unter. Und so, dass wir diesmal wirklich das Doppelte an Workshops anbieten können, was natürlich dann auch so ein Benefit ist für alle, die teilnehmen möchten.
Und diesmal war ja auch das erste Mal die Möglichkeit, dass man sozusagen auch extern welche einreichen konnte, ne?
Genau, wir haben uns überlegt, wie wir das noch ein bisschen öffnen können. Also natürlich sind wir durch die gute Vernetzung mit anderen MedienpädagogInnen ja auch oft sehr informiert darüber, was gerade so passiert und wen man ansprechen kann. Und wir haben ja die ganzen Fach- und Landesgruppen, die auch thematisch zuarbeiten. Aber wir haben uns gedacht, wir möchten es noch mal ein bisschen öffnen, indem wir wirklich einladen, was sind eure Ideen, was sind eure Workshops, die ihr zu diesem Oberthema des Forums anbieten könnt, und haben deswegen diesen Call for Workshops ausgerufen. Und da haben wir auch super Einreichungen bekommen, und dank der Online-Umsetzung können wir auch sehr viele dies Jahr realisieren.
Genau, und Lukas und ich und Raffaela Müller und Andreas Lange haben nämlich auch einen Workshop eingereicht, den wir dann machen werden. Ich bin selber gespannt, wie das läuft. Da wird es um Bibliotheken gehen, die Medienbildung betreiben. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, mit den Kolleginnen und Kollegen, die dann dort dabei sind, zu diskutieren. Und es sind sehr, sehr viele spannende, finde ich, sehr, sehr viele spannende Workshops dabei diesmal. Teilweise auch Sachen, die gleichzeitig mit unserem laufen. Zum Beispiel hätte ich auch gerne teilgenommen, aber geht nicht. Man kann nicht überall dabei sein. Aber ich hoffe, dass ihr das dann, wenn es dann wieder irgendwann mal physisch wieder stattfindet, dann irgendwie vielleicht dann beibehaltet mit dieser Geschichte. Und mal gucken, ob wir das dann, oder es vielleicht sogar parallel läuft oder so, dass man vielleicht auch ein paar so Online-Sachen generell hat. Ich meine, das hat ja eine Chance, diese Situation gerade. Von daher müssen wir mal sehen, ne?
Genau, also ich bin gespannt, wie es 2021 aussieht, was wir davon mitnehmen. Also wie du schon sagtest, also viele positive Aspekte kann man auch mitnehmen, ne? Vielleicht in Hybridformate oder so. Also ich denke, das wird auch weiterhin bei vielen so sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Kuratoriumssitzung auch, also die GMK hat ein Kuratorium, was beratend uns zur Seite steht. Und da ist es sonst so, dass wir nicht so viele Kuratoriumssitzungen durchführen. Und dieses Jahr haben wir halt jetzt zwei digital durchführen können. Und da haben alle gesagt, das ist eigentlich total super, weil man muss eben nicht für 2 Stunden durch die ganze Republik fahren, sondern kann sich eben doch viel einfacher vernetzen und auch mal austauschen und auch mal zwischendurch auf dem Laufenden halten.
Glaube ich gerne. Also wir können ja auch sagen, Lukas, ne, wir sind ja eigentlich 3, eigentlich mehr, die gerade dabei sind, auch eine neue Fachgruppe zu gründen, weil wir halt gemerkt haben, dass es da so ein paar, ja, vermehrt Bibliotheken Medienpädagoginnen einstellen und ein neues Arbeitsfeld sich sozusagen da entwickelt, weil man ja sehr, sehr viele Stellenausschreibungen in dem Bereich jetzt auch sieht. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit gibt es viele Ausschreibungen in dem Bereich. Und deswegen hatten wir uns halt lange Zeit, ich glaube, die allererste Idee hatte ich mit Katrin Joswig von den Bücherhallen, weil wir ich sie mal besucht hatte dann in den Bücherhallen und gefragt habe, ja, warum gibt es eigentlich keine Fachgruppe? Man muss sich überlegen, irgendwie eine Fachgruppe wäre, das fand sie gut. Und dann habe ich dann irgendwann Lukas kennengelernt und dann hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt dabei sind, eine Fachgruppe zu gründen. Also sehr diffus, aber es ist jetzt so weit schon, dass wir jetzt einen eigenen Workshop machen und dann auch endlich gründen wollen, weil irgendwie muss es jetzt mal losgehen, ne?
Muss es jetzt mal los. Also wobei wir ja sagen können, dass es eigentlich schon längst losgegangen ist. Zwar jetzt nicht gekoppelt an die GMK direkt, aber wir sind ja tatsächlich schon auch einfach ein bisschen vernetzt, und ich glaube, die GMK, die kann da, oder gerade das Forum, uns ja auch einfach eine gute Plattform bieten, um sich da noch mal ein bisschen besser zu vernetzen. Und ich glaube, dass das einfach noch nicht früher passiert, weil das ja jetzt in den letzten Jahren erst so nach und nach irgendwie gekommen ist, dass mit MedienpädagogInnen sich oder in Bibliotheken angefangen haben zu arbeiten, weil ja auch da irgendwie da einfach so eine Entwicklung stattgefunden hat. Und deswegen ist das total spannend, dass wir das irgendwie gerade so miterleben können, weil das ja auch dann wirklich so eine, ja, fast schon bundesweite oder nicht nur fast, bundesweite auch Verankerung von medienpädagogischen Stellen an wirklichen Institutionen irgendwie ist. Und ja, da sind wir sehr gespannt, was dann noch so alles auf uns zukommt. Und wir freuen uns, dass wir tatsächlich dann auch an dem Forum tatsächlich den Workshop auch dann umsetzen können. Ich glaube, es gab ja letztes Jahr schon mal einen Workshop, der ein bisschen in die Richtung ging, Dennis.
Genau, du warst ich ja auch war dabei, genau, dabei, da wurde, ne, von der Stadtbibliotheken in München mit organisiert. Ja, da hatten wir dann sehr, sehr viel Diskussion. Das fand ich sehr spannend, auch sehr kontroverse, wo es dann auch hieß, zum Beispiel, dass ein Kollege meinte, ja, Bibliotheken brauchen keine Medienpädagogen, sondern die brauchen nur die Konzepte. Das fand ich auch sehr spannend. Sehr, 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 sehr harte Aussage, aber gut. Wo ich dann auch gemeint habe, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich braucht man ja die Expertise, wenn man das wirklich machen will und nicht irgendwie nur, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bibliothekarisch arbeiten, irgendwie nur dann irgendwie ihre Konzepte auf den Tisch kriegen und jetzt macht mal, das funktioniert ja halt nicht. Aber gut, das war ein sehr kontroverser Workshop, würde ich mal sagen.
Aber das ist es ja eigentlich genau. Also genau wie du das sagst, dass das so wichtig ist und deswegen ist das auch so ein aktuelles Thema, weil sich eben die Bibliotheken auf den Weg machen. Die verstehen sich jetzt zunehmend als sogenannte dritte Orte und müssen über dieses Buchverleihen einfach sich hinaus irgendwas ausdenken. Und wenn man medienpädagogisch arbeiten will, dann muss man halt auch eine Art Grundverständnis oder eine Grundauseinandersetzung mit Medienpädagogik sich draufpacken. Dann reicht es nicht zu wissen, okay, ich weiß jetzt, wie ich dies und dies Tool benutze und dann mache ich das jetzt mal und dann haben wir auf einmal die Medienpädagogik in unserer Bibliothek, sondern ich finde, wenn man medienpädagogisch arbeiten will in einer Bibliothek, dann müsste man sich damit auseinandersetzen, was Medienpädagogik überhaupt bedeutet. Und es heißt ja auch nicht ohne Grund Medienpädagogik, sondern man muss halt ein Grundverständnis erlangen, man muss wissen, dass das mehr ist als das Arbeiten mit Tools. Man muss die sozialen, ethischen, gesellschaftlichen Aspekte kennen, man muss wissen, dass es kreativ und kritische Arbeit, also kritisch-reflexive Arbeit mit Medien ist, dass man bei dem handlungsorientierten Ansatz auch immer Wissen vermittelt im Hintergrund, kritische Auseinandersetzungen mit einem Thema. Und wenn man neben der eigenen Medienkompetenz auch immer diese medienpädagogische Kompetenz wichtig. Also ich muss wissen, wie ich bestimmtes Wissen vermittle, wie ich bestimmte Methoden vermittle. Und dafür sind ja zum Beispiel auch die Workshops und die Fortbildung, die GMK und natürlich sehr, sehr viele von unseren Mitgliedern, also wir haben ja viele institutionelle Mitglieder, auch die bieten natürlich ganz hervorragende Fort- und Weiterbildung an in dem Feld. Und da werden Methoden vermittelt und die muss ich kennen. Und es reicht nicht, wenn ich so ein geschriebenes Konzept habe und dann mache ich jetzt Medienpädagogik in Bibliotheken. Aber das wisst ihr viel besser als ich, weil ihr da voll im Feld seid.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung so, dass teilweise gedacht wird, ach ja, wir können das irgendwie ja nachnutzen und dann machen wir das mal irgendwie. Aber in der Regel merken sie dann schnell, oh, das geht ja gar nicht. Das kann ich, ich habe das Equipment zum Beispiel gar nicht, um das umsetzen zu können und so weiter. Also das ist teilweise sehr, sehr einfach bei denen auch gedacht. Also das merke ich immer wieder auch in Gesprächen. Und ich bin selber gespannt, wie sich das entwickelt. Also wir haben ja auch noch das Bibliothekspädagogik-Thema, das wir auf Dauer auch noch haben werden, wo wir dann auch nochmal sprechen müssen, weil wir da auch mit dem Deutschen Bibliotheksverband ja auch ein bisschen Kontakt in diesem Bereich haben und ich ja selber auch einen Experte bin vom Netzwerk Bibliotheken Medienbildung, oh je, was für ein Name. Und da sind ja auch einige Kolleginnen und Kollegen dabei, die medienpädagogisch arbeiten in Bibliotheken. Und es wird noch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr, sehr spannend werden, was dann denn da so entsteht, weil die Bibliothek versucht sich gerade selbst irgendwie ein pädagogisches Konzept zu bauen, aber sie weiß nicht wirklich, was da reinkommen soll. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt und mal gucken. Ich bin selber gespannt.
Ja, deswegen dass dass Bibliotheken auch überlegen, ob sie vielleicht eine Mitgliedschaft bei der GMK eingehen, weil das, glaube ich, sicherlich auch ein Ort ist, um sich zu vernetzen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet Medienpädagogik und wie kann ich mich auf den Weg machen. Also wenn ich das in der Bibliothek einrichten will und das umsetzen will und mich da ernsthaft mit beschäftige, ist sicherlich ein Fachverband für Medienpädagogik und Medienbildung ein guter Ort, sich zu vernetzen. Dann auch die bald zukünftige Fachgruppe natürlich ein perfekter Ort. Ich kann nur einladen, mal auf unsere Homepage zu gucken, gmk-net.de, kleiner Werbeblock, aber dafür sind wir ja hier.
Genau.
Weil ich glaube, das ist schon von Vorteil, ist, sich in so einem Verband zu vernetzen und einfach ein bisschen was von dieser Grundstimmung mitzubekommen, ein Grundverständnis, eine eigene Haltung zum Thema Medienbildung und Medienpädagogik zu arbeiten.
Mhm, genau. Also das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend werden, hoffe ich, und dass wir das auch in die Bibliotheken tragen können. Ich versuche ja selber auch, zumindest, also es gibt in MV ja eine Landesarbeitsgemeinschaft Medien, die in Mitglied der GMK sind. Und ich bin gerade dabei, die Stadt sozusagen, also die Stadt Hanse und Universitätsstadt Rostock, so was für ein langer Name, da gerade in die LAG zu bekommen, um dann sozusagen auch Mitglied der GMK zu sein, weil doppelt würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber zumindest, dass die in die LAG gehen, und die LAG ist ja in der GMK. Also von daher wäre das auch eine mögliche Verknüpfung. Oder sich in Netzwerken anzuschließen, das wird ja auch sehr oft gemacht, dass die Bibliotheken dann in Netzwerken, in medienpädagogischen Netzwerken anschließen und dann halt immer überlegen können, ob das Netzwerk vielleicht, wenn es ein Verein ist, sich vielleicht selbst dann in die GMK geht und so weiter. Das gibt ja viele Möglichkeiten, das zu machen. Man muss ja nicht immer allein als einzelne kleine Institution da reingehen, sondern man kann ja auch im Verbund da reingehen.
Da gibt es aber ja auf jeden Fall schon ganz viele auch tolle Best-Practice-Beispiele auch von Bibliotheken, die schon mit medienpädagogischen Instituten zusammengearbeitet haben. Die Games On, was wir eben schon gesagt haben, ist eine Sache davon, aber da gibt es ja auch ganz viele andere. Also ob das jetzt auch, wenn ich jetzt an den Norden denke, Creative Gaming, die arbeiten auch ganz viel mit Bibliotheken zusammen. Die Fachstelle für Jugendmedienkultur, das ist natürlich jetzt wieder NRW, aber da gibt es auch ganz viele tolle Projekte, die dann meistens über irgendwelche Landes- oder Bundesprojekte laufen, wo man, glaube ich, auch ganz gut sieht, was auch medienpädagogisch in Bibliotheken schon möglich ist. Und das Sahnehäubchen ist natürlich die eigene medienpädagogische Fachkraft in der Bibliothek. Das können sich wahrscheinlich bestimmt nicht die meisten oder viele Bibliotheken irgendwie leisten. Das ist immer ja auch irgendwie, gerade wenn wir in den Verwaltungsstrukturen sind, irgendwie gar nicht so einfach, da irgendwie neue Stellen zu schaffen oder Stellen umzuschreiben. Aber mal gucken, was wir da in unserer Fachgruppe dann.
Genau.
Was sich da dann noch tut.
Genau, vor allem müssen wir mal sehen, wie wir die Stellenausschreibungen so hinkriegen, dass sie auch arbeitbar sind für den Medienpädagogen. Das ist halt eher gerade das Problem, was ich gerade so merke, dass die Ausschreibungen eierlegende Wollmilchsäue sind und man das eigentlich gar nicht bearbeiten kann. Man kann ja nicht Bibliothekar und Medienpädagoge oder Medienpädagogin, wie auch immer, in einer Person sein. Das ist halt auch gerade so das Problem, was sich da so aufmacht. Es liegt aber teilweise eher, wie du schon sagst, Lukas, an Verwaltungen, weil sie teilweise diese Eingruppierungen so sehen und dann denken, wir müssen das dann auch so ausschreiben. Aber wer sich dann darauf bewirbt, ist dann halt immer die Frage. Und dann bekommt man in der Regel auch nicht denjenigen oder diejenigen, die man dann haben möchte. Ne? Ja, wir waren jetzt beim Forum und es gibt ja noch einen Preis. Ich hab auch mal selber was eingereicht, leider bisher noch nicht gewonnen, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Hoffe ich irgendwann mal. Ja, also ihr habt ja den Dieter Backe-Preis, den gibt es ja auch schon einige Jahre. Und ja, wie kamt ihr dazu?
Genau, also den Dieter Backe-Preis, den gibt es seit 2002 und der wird gemeinsam vergeben mit dem BMFSFJ, also mit dem Bundesfamilienministerium. Der Preis ist dafür da, um herausragende medienpädagogische Projekte auszuzeichnen. Also anders als andere Preise, die eher Produkte auszeichnen von Kindern und Jugendlichen oder kleine Filme oder kleine Games, die in Projekten entstanden sind, zeichnet der Dieter Barke-Preis wirklich die medienpädagogischen Projekte aus. Also die MedienpädagogInnen, die das durchführen, die das Konzept dafür entwickelt haben, die das umgesetzt haben. Der Preis wird in 6 verschiedenen Kategorien ausgegeben, also zum Beispiel Kindern, Projekte von und mit Kindern, mit Jugendlichen, internationale, interkulturelle Projekte, intergenerative, integrative Projekte, Projekte mit besonderem Netzwerkcharakter und seit, ich glaube, 3 Jahren, ich weiß es gar nicht ganz genau, haben wir den Sonderpreis, der jährlich wechselt. Also wir haben jährlich ein wechselndes Thema und dieses Jahr ist es das Thema Speak Out and Connect. Man kann Einreichungen immer uns schicken bis zum 31. Juli und das neue Sonderthema wird ja, ich sag mal, Anfang des Jahres bekannt gegeben, 2021, so dass man sich dann zu dem neuen Sonderpreis auch bewerben kann. Und zu den anderen Kategorien kann man sich das ganze Jahr über bewerben. Wir werden allerdings wahrscheinlich die Kategorie 3 und 4 so ein bisschen aktualisieren. Also diese Begriffe sind jetzt schon ein paar Jahre alt, also interkulturell, international und intergenerativ, integrativ. Das, da werden wir die, die Beschreibung und die Texte ein bisschen schärfen. Also da wird es dann auch nochmal neue Infos geben, kommendes Jahr. Genau, und dann gibt es ein 12.000 Euro Preisgeld insgesamt. Das teilen wir auf die verschiedenen Kategorien. Wir haben da eine ganz, ganz tolle Jury, die uns unterstützt. Davon sind einige Menschen schon auch lange Jahre dabei. Und dann haben wir zum Beispiel die Medienanstalten immer. Da haben wir jedes Jahr jemand anderes. Das geht immer so reihum. Und wir von der GMK, von der Geschäftsstelle, wir bereiten das vor, die Jury-Sitzung. Wir sichten alle Einreichungen. Das macht immer total viel Spaß, weil man einfach ganz viel mitbekommt, was so gerade aktuelle Themen sind, was wirklich für tolle Ideen bundesweit entwickelt werden. Und ja, dann bereiten wir das für die Jury vor und die trifft dann meistens Ende September die Entscheidung. Und in diesem Jahr haben wir was Neues, was auch im Moment, wo es noch nicht klar ist, ob wir das nur dieses Jahr machen, weil es natürlich auch dieser digitalen Umsetzung geschuldet ist. Also auch hier, ähnlich wie beim Forum, haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwie einen Benefit haben, wenn wir schon digital machen, so dass wir dieses Jahr Nominierungen aussprechen können. Sonst haben wir das immer ganz geheim. Da werden die Preise an der Preisverleihung erst bekannt gegeben und vorher weiß noch gar keiner irgendwas. Mhm. Dieses Jahr haben wir 14 Projekte nominiert und die stehen auch seit heute auf der Dieter Barke Preisseite. Kann man sich angucken, wer nominiert ist. Und davon können natürlich leider nicht alle gewinnen.
Logischerweise.
Aber wir finden das total gut, dass wir so die Möglichkeit haben, einfach noch mehr Projekte sichtbar zu machen. Mhm. Weil es natürlich der Jury auch immer nicht leicht fällt, zu entscheiden. Und weil es einfach so viele tolle Projekte gibt. Und durch diese Nominierung haben wir die Möglichkeit, noch mehr Projekte sichtbar zu machen. In der Regel haben wir 8 Preisträgerprojekte. Das variiert immer so. Die Jury hat die Möglichkeit, so zwischen 6 und 8 Preise auszusprechen. Und ja, ihr könnt alle mitfiebern. Die Preisverleihung ist am 13.11. um 19 Uhr, wird via Livestream zu sehen sein. Der Link wird noch auf der Dieter Barke-Seite und auch auf der GMK-Seite bekannt gegeben. Und dann kann man live mitfiebern, wer von den Nominierten den Preisträger wird.
Oh, cool. Das macht ein bisschen mehr Spannung in die ganze Geschichte nochmal, ne? Wenn man schon weiß, wenn man eingeladen ist, dass man dann schon gewonnen hat, sozusagen, ne? Also, es ist schon, ich war jetzt auch bei zwei Preisverleihungen schon dabei. Einmal im Museum für Kommunikation, glaube ich, damals, genau. Das war auch schon schön, das war auch sehr cool. Und dann waren wir ja noch einmal in München in einer Location. Es ist immer sehr spannend, vor allem die Projekte kennenzulernen, die dann dort, gewinnen. Das ist schon immer ganz cool, auch ein bisschen Inspiration zu bekommen, was man so dann so alles machen könnte. Und es sind immer sehr, sehr spannende und coole Projekte. Ich erinnere mich noch so an ein Projekt, wo es darum ging, dass die Kinder und Jugendlichen einer Klasse oder einer Schule sozusagen dann den Wahlkampf nachgespielt haben und so weiter und dann wirklich dann auch medial den begleitet haben, bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken dann Werbung geschaltet haben oder eigene Nachrichtensendungen dann produziert haben, um den Wahlkampf zu begleiten und so. Das war sehr spannend und sehr cool. Oder auch, wo ich mich noch erinnere, ist, wo dann sozusagen die Handyregeln gemeinsam in der Schule diskutiert worden sind und erarbeitet worden sind, aber dann irgendwie dann doch nicht, leider, was ich leider schon ein bisschen schade fand, nicht dann durch die Lehrerschaft dann durchgegangen sind, aber an sich war das ein richtig cooles Projekt, wo dann die Schülerschaft selbst ihre eigenen Smartphone-Regeln erarbeitet hat.
Genau, also all diese Projekte, die ganzen Preisträgerprojekte, die kann man sich auf der Dieter Barke-Seite auch angucken. Und das ist auch so ein Punkt, worauf die Jury achtet. Also es ist nicht ein Ausschlusskriterium, aber das ist natürlich gut, wenn diese Projekte auch so eine Art Modellcharakter haben. Ne? Also wenn sie wirklich zur Inspiration dienen und wenn man sich angucken kann, hey, wow, das ist total toll und wie kann ich das vielleicht für meinen Kontext, für meine Region, für meine Institution adaptieren? Deswegen gibt es immer kleine Clips zu den Preisträgern. Es gibt die Laudatio ist immer online, eine kleine Beschreibung. Und in unserer Publikation, also wir haben immer noch das Dieter Barke Preis Handbuch. Das hat immer einen thematischen Schwerpunkt im ersten Teil. Und im zweiten Teil gibt es dann immer noch die Interviews mit den PreisträgerInnen, sodass man sich da nochmal über die Projekte besser informieren kann. Und ja, also oft ist das wirklich was, was man natürlich nicht eins zu eins kopiert, aber wo man sich super tolle Anregungen holen kann. Also gerade dieses Projekt in Bremen zeigt auch nochmal, wie toll man arbeiten kann als außerschulischer Partner an einer Schule und das sogar ohne technische Geräte. Also die hatten ja, da war nicht die Grundlage, alle Schüler müssen ein Tablet haben, sonst können wir gar nicht medienpädagogisch arbeiten, sondern die haben mit Flipcharts gearbeitet und mit dem Edding und haben in einem großen Beteiligungsprozess diskursiv sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie wollen wir unsere Regeln zum Smartphone-Umgang an dieser Schule gestalten? Ne? Und eben das nicht von oben drauf gedrückt, sondern es waren über 1000 Schüler und LehrerInnen an dieser Schule an diesem Prozess beteiligt. Und das hat wirklich ganz toll gezeigt, dass man medienpädagogisch auch arbeiten kann, wenn nicht jeder da ein Tablet in der Hand hat, sondern dass es um noch viel mehr geht. Und deswegen sage ich immer, dieser Begriff digitale Bildung, da müssen wir ein bisschen vorsichtig mit sein, weil das einfach auch davon ablenkt, was Medienpädagogik alles sein kann.
Ja, das stimmt. Und vielleicht hier nochmal der Tipp, weil du das jetzt auch gerade sagtest, ich hab ja auch gerade eins in der Hand, ich glaube, das ist auch das Aktuellste, ne? Das Instagram und YouTube der Preteens. Das ist gar nicht das Aktuellste. Ha, guck mal.
Es gibt noch ein aktuelleres. Das heißt, guck mal. Jetzt muss ich mal gerade Familienkulturen.
Smart und digital.
Ja, genau.
Jetzt, stimmt. Steht bestimmt auch schon irgendwo bei mir im Kanal. Und das gibt es ja auch immer für die GMK-Mitglieder. Kommt das dann nach Hause? Also auch eine ganz tolle Inspiration für eigene Projekte. Sehr, sehr schön.
Genau. Wir haben, wie gesagt, im ersten Teil immer diesen inhaltlichen Schwerpunkt. Diesmal war das Familienkultur, smart und digital. Und dann im zweiten Teil sind die Preisträger dann vorgestellt.
Sehr cool.
Ja.
Ja. Das meiste haben wir eigentlich schon besprochen, was wir jetzt hier noch auf der Liste haben. Das finde ich irgendwie schon nebenbei.
Ja. Das habe ich auch gedacht, ja.
Von daher sind wir eigentlich schon fast wieder durch, ne?
Fast wieder durch, genau. Also wir hatten noch mal überlegt, was eigentlich für Bibliotheken besonders interessant ist bei der GMK. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich schon irgendwie ganz gut auch definiert. Weil eigentlich sind alle Projekte, die die GMK macht, auch irgendwie spannend für die Bibliotheken. Gut, natürlich gerade was sowas wie die NRW-weiten Sachen angeht, die sind besonders für die Bibliotheken NRW spannend. Aber ich glaube, der Digitalcheck beispielsweise, den können sich auch andere Bibliotheken gut angucken, finde ich. Weil ich finde, das ist irgendwie so spannend, weil Bibliotheken ja als Zielgruppe ja irgendwie alle Menschen haben, also von 0 bis 100, sage ich jetzt mal so frei raus. Gerade die Erwachsenen, was so die Medienbildung angeht, ja oft irgendwie vernachlässigt wurden. Da können die Bibliotheken, glaube ich, auch ganz gut das so ein bisschen vermitteln, diesen Digitalcheck. Finde ich total cool.
Ja, weil sie eben auch diese Zielgruppe vor Ort haben, ne? Also Bibliotheken sind einfach der Ort, die alle ansprechen können, ne? Wenn es um diese Frage geht, Auseinandersetzung mit der eigenen Medienkompetenz. Wir haben jetzt lange darüber geredet, wie wir SchülerInnen am besten ansprechen können, ob es über außerschulische Medienpädagogik ist oder über die Schule, die alle erreichen kann. Das ist auch natürlich weiterhin total wichtig, aber so wie du es auch schon sagtest, also diese Zielgruppe der Erwachsenen ist eine ganz, ganz immens wichtige Zielgruppe. Das passt auch zu diesem Thema, das wir beim Forum haben. Also wer kommentiert denn zum Beispiel also auf Facebook, auf den ganzen Nachrichtenportalen? Das ist dann vielleicht, weiß ich nicht, Daniel 36 und Manfred 57 und Ursula, weiß ich nicht, 47 oder so, die dann da sich Schlammschlachten zum Teil liefern und auch vielleicht Sachen glauben oder auch nicht und teilen. Und also wir kennen ja die ganze Debatte um Fake News und Hate Speech. Und das ist einfach für diese Zielgruppe total relevant.
Mhm. Genau, also das merke ich auch bei mir so. Ich arbeite ja auch mit vielen Seniorinnen, also vor allem in VR-Arbeit zum Beispiel, das lieben die. Es war sehr erstaunt, als ich das angeboten habe, dass ich dann irgendwie 2/3 Seniorinnen hatte, die dann ihre Reiseziele bei Google Maps VR oder Google Maps VR oder Google Earth VR, so heißt es, machen wollten. Das hat die richtig angezogen. Also das fand ich schon sehr spannend und sehr süß. Und Das hätte ich niemals erwartet, dass ich damit diese Zielgruppe erreiche. Also von daher ist das wirklich ein spannendes Feld, mit Erwachsenen natürlich auch zu arbeiten.
Ja, und ich glaube, dass gerade die Bibliotheken, also jetzt vor allem im Vergleich zu Volkshochschulen, wahrscheinlich noch mal ein Stück weit das niedrigschwelliger machen können. Weil in der Volkshochschule, da melde ich mich direkt dann irgendwie für einen Kurs an. Und da können wir natürlich irgendwie ganz niedrigschwellig dann auch einfach auf so Themen aufgreifen. Und das soll ja der Digitalcheck, so wie ich ihn verstanden habe, auch sein, besonders niedrigschwellig, dass man erstmal so schnuppert, okay, wo sind eigentlich meine Kompetenzen und wo kann ich mich vielleicht noch ein bisschen fortbilden? Und dann wiederum sind ja dann tatsächlich dann die Volkshochschulen ja dann spannend, die dann einem vielleicht dann da irgendwo weiterhelfen können.
Genau. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, von daher ist es, glaube ich, auch Zeit, langsam aufzuhören. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns sozusagen zur Verfügung gestanden hast. Und da würde ich sehr, sehr gerne, vielen Dank. Lukas, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns, ne?
Ja, genau. Also der Werbeblock. Schaut euch die GMK-Seite an und die ganz vielen tollen Veranstaltungen und vielleicht sogar das Forum, was ja in anderthalb Wochen startet.
Meldet euch gerne bei unserem Workshop an, wenn ihr das wollt. Und von daher
genau, das auch.
Bei anderen Workshops natürlich auch.
Bei anderen Workshops auch.
Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns demnächst wieder.
Genau, dann auf Wiedersehen. Bis dann.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.